ihr Lieben und herzlich willkommen zum Kontextuell Podcast. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode und wie immer Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Der Schnitt kommt von Rosa Toneik und die Grafik kommt wie immer von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns zusätzlich auch gerne Kommentare hinterlassen oder uns eine E-Mail schicken. Und wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los!
Hallo und guten Morgen. Hier ist der Kontextur Podcast mal wieder. Wir sind hier in einer großen Runde. Ich freue mich. Erstmal guten Morgen, Angelika. Es ist Ende Oktober, ein Freitag. Wir haben uns hier in der Runde mit der Kooperative Großstadt und den Gewinnern des Freimundo-Wettbewerbs zusammengefunden. Die AGE Wurzel 7 und Menü Surprise. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Sind hier. Und wir wollen darüber sprechen, was einfach die Kooperative Großstadt eigentlich in den letzten Jahren auf den Weg gebracht hat. Es gab ja nicht nur den Freimundo-Wettbewerb der 2023, sondern 2017 San Remo, 2019 Freihemden. Und jetzt beobachten wir ja schon seit einer längeren Zeit, ich auch ein bisschen mehr aus der Nähe, weil einer der Gewinner des Wettbewerbs ist mein Kollege Jonas Hamburger, mit dem ich auch in Braunschweig zusammen lehre, was da so vor sich geht und was für eine tolle, aber auch herausfordernde Arbeit das ist und was da, welch ein Weg da vor euch liegt. Also hallo allen, hallo Angelika, jetzt geht's los.
Guten Morgen, ja, ich freue mich auch total, dass wir heute über euch und eure Arbeit und Wohnungsbau sprechen, aus dieser genossenschaftlichen Perspektive auch. Ich hoffe, wir kriegen einen Einblick in, was es heißt, in so einer großen Runde auch zu arbeiten und auch in eure Prozesse. Also ich beobachte das ganze Gefüge auch schon länger. Das sind ja auch immer, ja, inzwischen auch schon Referenzprojekte, die ihr gebaut habt, die auch hergezeigt werden auf den Unis. Und deswegen bin ich total gespannt auf euren Einblick, auch gerade auf diesen Starteinblick. Was heißt es, ein neues Projekt aufzustellen und dann hineinzustarten in die Planungsphase? Ich bin auch gerade in München und habe gestern auch mit Teilen und Mitgliedern von euch gesprochen. Ja, Grüße gehen kurz raus an Rehm Almanay, die vielleicht heute oder wenn dieser Podcast live ist, den auch hört. Dann haben wir gestern kurz drüber geredet. Und damit würde ich sagen, steigen wir eine kurze Vorstellung von euch. Also wie Katharina schon gesagt hat, sind quasi drei Player in Anführungszeichen, die heute mit uns sprechen. Und ich würde mal anfangen mit dir, Christian. Du sprichst heute für die Kooperative Großstadt. Wer bist du und was machst du? Was machst du auch im Rahmen der Kooperative Großstadt?
Ja, hallo erstmal. Schön, dass wir uns heute miteinander unterhalten. Ja, wer bin ich? Also ich arbeite für die Kooperative Großstadt im Vorstand seit der Gründung. Die KOGRO gibt es seit 2015, also das ist dann ja schon eine ganze Weile. Wir sind damals zu 16 gestartet, 16 Gründungsmitglieder. Und heute hat die KOGRO fast 1000 Mitglieder. Also es ist so ein Prozess, den quasi, wenn man so will, das Unternehmen KOGRO gemacht hat, und den durfte ich bisher mit begleiten und eben die Projekte, wie wir es gerade schon gehört haben. Und ich freue mich, dass wir heute über unser viertes Projekt, über Freimundo, sprechen.
Super, dann machen wir doch direkt weiter mit Jonas, wenn du magst.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr über die Einladung. Wie schon erwähnt, mein Name ist Jonas vom Büro Menu Surprise oder Menü Surprise. Das kann man sich einfach selber aussuchen, wie man das ausspricht. Wir sind auch genauso wie die Wurzi, ist einfach ein junges Büro. Wir hatten schon ein kleines Umbauprojekt vor diesem Wettbewerbsgewinn, Freimundo, und haben uns mit dem eigentlich so aus einer Freundschaft raus selbstständig gemacht. Also jetzt gar nicht so aus dieser langen Zusammenarbeit aus dem Studium, weil die so super funktioniert hat. Wir haben eigentlich gar nicht so viel zusammengearbeitet im Studium, sondern eigentlich eher aus diesem Grundvertrauen heraus, das in so Freundschaften entsteht. genau.
Ja, super. Danke für diesen Einblick. Was es genau heißt, wenn man dann an Projekten arbeitet, werden wir sicher später noch erfahren. Und dann würde ich das Wort noch an Helen übergeben.
Hallo, ich bin Helen. Ich habe Anfang des Jahres zusammen mit Markus Schlicht und Mirko Haselroth Wurzel 7 gegründet. Das Ganze ist über den Gewinn von Freimundo entstanden. Wir kennen uns aber schon lange, auch aus Weimar, und haben die Jungs von Menu Surprise auch schon über die letzten Jahre immer wieder getroffen, irgendwie in unterschiedlichen Stationen, in Zürich, in Berlin, in München. Und genau, sind jetzt total froh über diese Konstellation und auch gespannt, was da jetzt noch passiert.
Vielleicht bleiben wir direkt bei diesem Wettbewerb so ganz kurz. Wie kam es überhaupt, dass ihr diesen Wettbewerb gemacht habt? Und was, also habt ihr damit gerechnet, diesen Wettbewerb zu gewinnen? Oder wie kam es überhaupt zu diesem Initialmoment, der zu dem geführt hat, wo ihr jetzt seid?
Also ich glaube, das war ja vor im Sommer letzten Jahres. Und wir hatten, glaube ich, unabhängig, also wir zu dritt und ihr drei, Jonas, habt ja darüber gesprochen, diesen Wettbewerb zu bearbeiten. Natürlich kannten wir die Projekte schon vorher, also die Arbeit von der Genossenschaft, und hatten die teilweise auch in den Unis schon irgendwie als Semesteraufgaben. Und dann war das eigentlich so eine Zusammenführung von unseren beiden Parteien. Und wir haben das dann über den Sommer, einfach weil es natürlich auch diese Chance gibt, irgendwie die Aufgabe ist interessant, einfach so Forschendes zu bauen und diese Konzepte, die ja die KoGRO da fördert, auch mit dem Zusammenwohnen und das Thema, ist natürlich super interessant. Und genau, da hat sich das irgendwie so eins zum anderen zusammengefügt.
Ja, ich glaube, es war jetzt auch nicht irgendwie so der Plan irgendwie von langer Hand, sondern das war schon auch so ein bisschen eine Spontanaktion. So als junges Büro fragt man sich ja schon auch, lohnt sich's überhaupt bei so einem großen offenen Wettbewerb mitzumachen, irgendwie, wenn man mittlerweile ja auch mitbekommt, dass große Büros auch aus der Schweiz dann diese Wettbewerbe mitmachen und man so eine hohe Konkurrenz hat. Lohnt sich das überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Und dann war schon auch recht früh klar, wenn wir sowas mitmachen, dann vielleicht auf jeden Fall in irgendwie einer kollaborativen Art, so dass man sich einfach auch Aufgaben teilen kann, dass mehr Wissen da eigentlich mit reinfällt. Und wir waren uns schon auch immer wieder unsicher, ob wir das wirklich machen sollten. Also genau, das war jetzt nicht so eine ganz klare Sache. Deswegen ist es natürlich umso schöner, dass sich das dann doch gelohnt hat.
Vielleicht können wir dann auch nochmal ganz kurz jetzt sofort über die Rahmenbedingungen dieses Wettbewerbs sprechen, weil es ist ja nicht so, dass ihr das einfach nur euch entscheiden musstet, trauen wir uns das, machen wir das, sondern ihr konntet es ja überhaupt machen, weil die Rahmenbedingungen in einer für die deutsche Planungslandschaft nicht mehr sehr oft vorkommenden Art gesetzt wurden. Ne? Es war ja ein zweiphasiger Wettbewerb, europaweit ausgeschrieben. Und ihr musstet jetzt keine Referenzen einreichen, oder was musstet ihr denn überhaupt machen, um zugelassen zu werden?
Ich glaube, die einzige Zulassungsvoraussetzung, ich bin mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher, war, dass mindestens eine Person von uns in einer der Architektenkammern eingetragen ist. Das war glücklicherweise der Fall bei uns. Deswegen waren die Hürden da relativ gering, was natürlich auch dazu geführt hat, dass dann 116 Büros insgesamt mitgemacht haben.
Ja, vielleicht kann man diese Frage auch nochmal zu Christian spielen, weil ihr habt ja quasi den Rahmen geschaffen. Also was hat euch oder was bewegt euch auch immer wieder dazu? Also ich würde sagen, ihr seid unter der Architektinnenschaft ja schon bekannt dafür, auf dieses Experiment und experimentelle Bauen oder ja auch partizipatives Bauen zu setzen. Also was hat euch dazu bewegt, diese Rahmenbedingungen so zu wählen für die Wettbewerbe?
Also die Idee des offenen Wettbewerbs geht schon zurück auf die Gründungsgeschichte der KoGRO. Es gab eine Vorläuferorganisation, das war die Gruppe 40, also 40 Architekten, die sich mit den fehlenden oder oft geringeren Qualitäten hier im Münchner Wohnungsbau beschäftigt haben, aber auch mit der Tatsache, dass sie an dem Diskurs um den Wohnungsbau hier in der Stadt eigentlich kaum beteiligt sind. Die ganze Wohnungsproduktion ist unter etablierten Büros aufgeteilt und Die Idee war eben, den Versuch zu starten, über ein anderes Beteiligungsformat auch tatsächlich mehr Qualität zu schaffen. Und das hat am Ende, glaube ich, dann mit Sanremo das erste Mal auch gut funktioniert, diesen Diskurs zu starten und auch den Beweis anzutreten, dass es eben nicht nur eine Absicht ist, sondern dass man tatsächlich anders und vielleicht auch besser bauen kann. In München.
Ja, ich glaube, das ist auch ein super Moment, wo wir jetzt nochmal so ein bisschen eine kleine Tiefbohrung machen. Kooperative Großstadt, was heißt das denn eigentlich? Also für alle, die jetzt nicht so ganz firm sind mit all diesen Begriffen, Genossenschaft, wie funktioniert das? Kannst du vielleicht einmal so eine kleine Zusammenfassung machen? Was sind eure zentralen Prinzipien und Ziele? Also wie hat sich das überhaupt zusammen konstituiert? Und wie arbeitet ihr als Genossenschaft?
Ich starte mal mit der Frage, wie Genossenschaft ganz grundsätzlich funktioniert und würde da mit so einem ganz plastischen Schlagwort arbeiten. Als Wohnender in einem Genossenschaftshaus ist man Mieter im eigenen Haus. Also es geht nicht um privates Eigentum, sondern um gemeinschaftliches Eigentum. Dementsprechend hat es auch nicht die klassischen Rollen von Mieter und Vermieter, sondern es gibt einfach eine gemeinsame Verantwortung, oder? Und insgesamt geht es schon um ein mitgestaltbares Wohnen. Also die Genossenschaft hat ja die Mitgliedschaft als den Souverän, oder? Der trifft sich einmal im Jahr. Jedes Mitglied hat eine Stimme, unabhängig davon, wie viele Anteile es hält. Also es gibt erstmal so ein grundsätzliches Demokratieverständnis und ich glaube, das setzt sich dann einfach auch in den Häusern fort. Im Wohnalltag, im Miteinander und im Austausch. Über die Anteile hat es natürlich auch diese Grundidee von Solidarität, oder? Jeder setzt so viel ein, wie er dann auch von seinem Einkommenshintergrund her vermag. Und dieses Engagement der Mitglieder gibt jedem Einzelnen aber eben auch eine Sicherheit. Eine Sicherheit, dass er kostengünstig wohnt. Also die Miete ist nur so hoch, wie tatsächlich auch Kosten entstehen im Betrieb und in der Finanzierung der Häuser und jeder hat lebenslanges Wohnrecht. Das ist jetzt keine besondere Erfindung der KOGRO, das ist einfach so, das, was auch die Bestandsgenossenschaften, die es schon sehr lange gibt, oft 100 Jahre und mehr, die bringen das eben auch mit. Ich glaube, die jüngeren Genossenschaften setzen nochmal mehr auf dieses Miteinander, auf dieses Mitgestalten, auch auf die Verantwortlichkeit, oder? Das ist etwas, was auch nicht besonders oder alleine für die KOGRO steht. Ich denke nur, dass die Schwerpunktsetzung auch auf den Planungs- und Beteiligungsprozessen, dass das vielleicht etwas ist, was bei der KOGRO besonders ist. Und das hatte ich ja vorher schon angedeutet. Das hat einfach dann auch stark mit der Gründung zu tun.
Ich muss noch eine How-to-Frage stellen, weil das ist immer das Ding in Deutschland. In der Schweiz sind Genossenschaften so viel verbreiteter. Wenn ich jetzt eine Genossenschaft machen wollen würde, in kurz und unkompliziert, was wären so die ersten Schritte, die man machen muss?
Also erstmal braucht man ein paar Mitstreiter. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, die Untergrenze für die Gründung einer Genossenschaft sind sieben Personen als Gründungsmitglieder. Man braucht eine Gründungsidee, man braucht einen Businessplan. Das ist aber alles etwas, was man schon hinkriegen kann. Es ist kein Hexenwerk. Es gibt jetzt hier in Bayern den VDW. Das ist der Prüfungsverband, der dann auch jährlich die Genossenschaften prüft. Der hat auch Unterlagen, die unterstützen bei der Gründung. Und in München ist es natürlich nochmal besonders. München hat vor einigen Jahren sich ja politisch dazu bekannt, dass sie Genossenschaften besonders fördern wollen. Zum einen, weil sie 40% der städtischen Grundstücke eben nur noch an Genossenschaften vergeben wollen. Und entsprechend wurde aber auch eine Stelle geschaffen, die Mitbauzentrale, die kümmert sich ganz grundsätzlich um gemeinwohlorientiertes und gemeinschaftsorientiertes Wohnen. Und da gibt's eben auch Beratung bei der Gründung der Genossenschaft. Und ganz besonders, das glaube ich, muss man an der Stelle schon sagen, der Christian Stubka, ehemaliger Vorstand der Wogeno, der eben auch bei der Mitbauzentrale sehr aktiv war, der hat diesen ganzen Gründungsprozess schon sehr gut mit unterstützt, würde ich sagen.
Ja, danke für die Hinweise und auch die Namen zu den einzelnen Institutionen. Das finde ich super hilfreich, weil gerade wenn Leute das machen wollen, ist es oft so der Link zu, wo man hingehen kann und sich das Wissen aufsammeln kann, das dann die Leute ins Machen bringt, im besten Fall.
Ich wollte noch mal fragen, ihr habt ja 7 Punkte zum Bauen veröffentlicht. Also wie wir bauen. Vielleicht kannst du die noch mal kurz auch erklären. Und seit wann habt ihr die? Seid ihr damit schon gestartet oder haben die sich immer wieder geprüft und verändert? Ja, wie seid ihr auf diese Punkte gekommen und seit wann gibt es sie? Wie stehst du dazu?
Wir haben kurz nach der Gründung der Genossenschaft ein Symposium veranstaltet, den Open Table in Lothringer 13 war das, und haben uns einen Tag lang mit ganz unterschiedlichen Leuten die Köpfe heiß diskutiert, wie denn guter Wohnungsbau und guter Städtebau hier in München funktionieren kann und wie er anderswo funktioniert. Und sehr viele von diesen Impulsen haben in dieser Gründungsphase einfach ein Bild davon geformt, wohin die Kogro will. Und ich sage mal, das Ergebnis aus den Erkenntnissen von diesem Tag und überhaupt aus der Gründungsphase, die Erfahrungen, die jedes Gründungsmitglied da auch eingebracht hat, die sind in die Debatte eingeflossen um die Grundsätze. Die sind sehr früh entstanden, einfach auch um eine gewisse Vorstellung zu haben, wenn denn dann ein erstes Projekt passiert. Das war ja deutlich nach der Gründung, 1,5 Jahre später. Welche Prinzipien und welche Grundsätze wollen wir denn da verfolgen, wenn denn dann auch der ganze Druck der Wohnungsproduktion losgeht? Oder da ist es sicher sinnvoll, schon zu wissen, wohin die Reise gehen soll. Also das war in der sehr frühen Phase, wo wir diese Grundsätze formuliert haben. Und wir schauen da aber kontinuierlich drauf. Hatten vor 2 Jahren dann auch einen Mitgliederdialog, eine Mitgliederwerkstatt, wo wir darüber gesprochen haben, welche Schwerpunkte sollen wir denn künftig bei den Projekten setzen. Und da haben wir uns eben auch mit diesen Grundsätzen sehr stark beschäftigt und gemerkt, dass in der Gründungsphase, ich sage mal, der Blick auf alle Fragen der Architektur ein ganz wesentlicher war und dass an vielen Stellen einfach die Alltagspraxis auch in den Häusern diese Punkte nochmal erweitert und ergänzt hat. Auch um Dinge, ich habe es vorher angesprochen, der solidarische Austausch, das Miteinander und eben auch das ökologische Bewusstsein ist über die Zeit viel wichtiger geworden. Also es wäre an der Zeit, das ist leider auf der Homepage noch nicht passiert, aber es wäre an der Zeit, diese Grundsätze zu erweitern. Wir sind da dran.
Genau, also wir verlinken die euch nochmal und vielleicht kann man sie, ich würde sie nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also Punkt 1 ist, wir bauen für unsere Bewohner. 2, wir bauen durchmischt. 3, wir bauen großstädtisch. 4, wir bauen architektonisch herausragend. 5, wir bauen nachhaltig. 6, wir bauen sozial. 7, wir bauen auf Partizipation. Genau, und jetzt vielleicht doch noch eine Gretchenfrage. Wie kommt man denn in München, in dem Ort der höchsten Mietpreise, eigentlich an Grund und Boden? Ihr habt jetzt 2 Projekte in Neufreimann, der alten Bayernkaserne, ja, also Freihemden und Freimundo sind ja dort verortet. Wie habt ihr das gemacht?
Es ist schon immer sehr stark verknüpft damit, also sind ja alles Neubaugebiete, wo die Stadt München Grundstücke ausschreibt. Ich hatte vorher gesagt, der Stadtrat hat vor einigen Jahren beschlossen, dass eben ein Teil der städtischen Grundstücke, 40%, nur noch an Genossenschaften vergeben werden. Und diese Grundstücke werden ausgeschrieben mit einer ganzen Reihe von Auflagen. Also die mächtigste Auflage ist sicherlich der gedeckelte Mietpreis, den man einhalten muss, wenn man so ein Grundstück übernimmt. Und entsprechend ist aber auch der Grundstückspreis reduziert. Im Grunde geht es nur über diesen regulierten Bodenpreis. Anders wäre es in München tatsächlich nicht möglich, Mieten. Wir haben jetzt in den Bestandsprojekten eine Miete, eine durchschnittliche von 11,20 Euro, glaube ich. Es wäre nicht anders möglich, diese Mieten im Neubau zu erreichen. Also das ist schon die Unterstützung der Stadt München über den Bodenpreis und über weitere Förderungen in Form von Darlehen. Also das merkt man auch. Wir haben versucht, im Umland an Projekte zu kommen, an Umbauprojekte. Und dort ist die Förderlandschaft dann einfach eine andere. Da fallen viele, viele Zusatzförderungen, die die Stadt München auflegt, weg. Und es wird deutlich schwieriger, Projekte umzusetzen, weil dann trotzdem so im Umland von München die Baupreise extrem hoch sind. Und ich meine, das wissen wir alle, gerade sind auch die Finanzierungskosten extrem hoch. Also diese Verbindung macht es ohnehin schwierig, ein Projekt zu realisieren. Aber ohne die Unterstützung bei Grund und Boden wären diese sinnvollen Mieten einfach nicht realisierbar.
Wir haben ja auch eine Folge mit der Stadtbaurätin aus München, Elisabeth Mayack, aufgenommen. Mhm. Die kann man sich vielleicht auch nochmal anhören. Da reden wir ja nochmal sehr dezidiert über diese Rahmenbedingungen.
Hey, kurze Pause. Zur Erinnerung, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über jegliche Form von Unterstützung. Ihr könnt den Podcast teilen und liken auf allen Plattformen, wo der Podcast zugänglich ist. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns auch gerne eure Kommentare hinterlassen und uns Feedback geben, welche Themen ihr weiterhin hören wollt, was wir in der nächsten Folge behandeln sollen oder was wir noch besser machen können. Falls ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und alle weiteren Informationen dazu und auch die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Eine Klammer, die wir vielleicht jetzt schon mal aufmachen, die sich vielleicht dann auch durch die ganze Umsetzung des Projektes zieht. Du hast gerade von Förderungen gesprochen. Wir sind ja auch an der Uni, sind wir ständig mit Förderanträgen und allem beschäftigt. Förderung heißt ja auch immer, ich bekomme Auflagen. Ich muss gewisse Dinge erreichen. In eurem Fall heißt es ja sicherlich, ihr müsst gewisse Standards, gewisse Zertifizierungen bringen, gewisse Öko, also CO2-Standards einhalten. Wie prägt das Projekt? Also ihr bekommt die Förderung, müsst dafür aber ja auch viel tun, müsst einen gewissen baulichen Standard sichern. Hält sich das gut die Waage? Wir haben ja auch gerade eine Menge Diskurs im Land über Bürokratie und Auflagen und Vorschriften. Also nur mal so ein erster Einblick. Vielleicht könnt ihr, Jonas, Helen, da auch schon was zu sagen, wie eigentlich das Erreichen der Förderziele Teil des Projekts ist.
Ja, der Christian hat es ja gerade schon gesagt, wir müssen es ausbaden. Also ich glaube, das trifft jetzt nicht ganz genau auf den Punkt, aber es gibt natürlich eben, wie du es schon erwähnt hast, Katharina, diese zwei Seiten der Förderungen. Auf der einen Seite ist es total positiv, weil wir wissen, wir kriegen dann eine zusätzliche Finanzierung und können auch eigentlich nur über diese Finanzierung oder die kooperative Großstadt kann nur über diese Finanzierungen ihre ambitionierten Projekte entwickeln. Und auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, wir müssen gewisse Dinge einhalten. Und im Grundsatz sind die ja nicht schlecht, weil im Grundsatz geht es ja irgendwie darum, dass man irgendwie den CO2-Ausstoß reduziert oder gewisse ökologische Planungsparameter einhält. Aber was man schon meiner Meinung nach, oder da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, Helen, so teilweise eben merkt, ist, dass es so diese zwei Arten der Nachhaltigkeit gibt. Es gibt halt einmal so die Nachhaltigkeit, die wir wahrnehmen, die wir vielleicht auch für uns empfinden und definieren. Und auf der anderen Seite die zertifizierte Nachhaltigkeit. Und die lässt gewisse Punkte auch immer außen vor, weil es eben so ein Planungs- oder Berechnungsparameter eben ist, der nicht alles bestimmen kann. Das ist vielleicht so ein Grundsatz, der nicht immer ganz einfach ist, aber mit dem man auf jeden Fall umgehen kann. Und auf der anderen Seite hat's natürlich auch immer die Chance der Priorisierung, weil man eben merkt, es gibt halt gewisse Punkte, wo man den Fokus drauf legen kann. Und das ist halt in vielen Fällen dann die Ökologie oder Nachhaltigkeit. Und dafür versucht man halt an anderen Punkten irgendwie weniger zu investieren. Und gerade so in dieser heutigen Zeit ist es ja nichts zwingend Negatives, wenn man da so ein bisschen dieses Korsett hat an Bedingungen, in denen man sich bewegt.
Kannst du das mal ganz konkret machen, was das für euch heißt? Du hast jetzt so ein bisschen umschrieben, was quasi die Rahmenbedingungen sind, aber was heißt diese Nachhaltigkeitssache, in Anführungszeichen, was so gefördert wird, was heißt es ganz konkret fürs Zeichnen im Plan?
Naja, also das heißt ganz konkret zum Zeichnen im Plan, es gibt gewisse Parameter, wie groß zum Beispiel eine Wohnung sein darf. Also wir dürfen maximal die und die Quadratmeter pro Wohnung haben. Dann muss die gesamte Wohnung barrierefrei sein. Das heißt, man verliert in Anführungszeichen ja auch relativ viel Fläche in diese Bewegungsflächen, das macht es natürlich schon wieder ein bisschen schwerer, diese Wohnungen zu layouten oder zu entwerfen. Dann bedeutet das natürlich auch, dass man gewisse Anforderungen an Türklinkenpositionen, an Fensterhöhen etc. hat. Also die Barrierefreiheit ist ein Riesenfaktor. Dann haben wir eine gewisse Ökobilanz einzuhalten. Dementsprechend kommen nicht alle Materialien in Frage. So entwickelt sich irgendwie eine Konstruktionsweise oder eine Bauweise. Auf der anderen Seite versucht man, diesen günstigen Mietpreis ja irgendwie sicherzustellen. Das heißt, wir können ja auch nicht einfach sagen, super, lass uns den perfekten Holzbau machen, weil wir da ja einfach noch insgesamt nicht weit genug sind, dass die Preise für nachhaltiges Bauen so gering sind wie für eine konventionelle Bauweise. Und so gibt's eben diese ganzen Anforderungen. Dann gibt's die NAVO, nachhaltiger Wohnungsbau, die wiederum zum Beispiel bei einer Küche vorschreiben, wie viele Elemente pro Küche und pro Person in diesem Haushalt zur Verfügung stehen muss, wie groß muss die Arbeitsfläche der Küche sein, wie ist die Arbeitsfläche definiert, zum Beispiel 60 Zentimeter plus 5 Zentimeter Tiefe etc. Also manchmal fühlt sich das so ein bisschen so an wie vielleicht in einer Steuerberatung. Es gibt so sehr viele Vorschriften und man versucht sich halt diese zwei möglichen Wege dadurch irgendwie zu bahnen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber vielleicht auch manchmal ganz gutes Gerüst, weil man kann sich ja auch in diesen Dingen verlieren. Und am Anfang denkt man vielleicht noch, es gibt da irgendwie unendlich viele Möglichkeiten. Also ich bin schon auch oft überrascht, wie viele Varianten da doch in diesem Parameterkonstrukt möglich sind.
Genau, und ich finde eigentlich, also auch die Steuerberatung oder so eine Steuererklärung hat natürlich auch immer so dieses Menschgemachte hinter sich und dadurch auch immer so, wie so Fehler, die man dann auch wieder austricksen kann, aber dann auch irgendwie nicht, weil sich das immer irgendwie so beißt an manchen Stellen. Und genau, da fragt man sich schon manchmal, wie, woher das kommt und wie schafft man es dann eigentlich in diesen Vorgaben, die oft darauf hinzielen, dass man so Standardlösungen entwirft oder entwickelt, wie schafft man es dann, da wieder auszubrechen? Auch bei unserem Projekt ist es ja auch so mit diesen Wandeltüren zum Beispiel, die sind ja jetzt nicht der Standard. Und da dann irgendwie mit dieser Zertifizierung zusammenzukommen und auch mit den Anforderungen, die es zum Beispiel an Schallschutz gibt, die natürlich da auch abgedeckt werden, irgendwie wieder was Neues zu entwickeln, ist natürlich viel Energie, die da dann auch dahingehend rein einfließen muss oder auch alleine die Fensterpositionen sind genau definiert, um da die U-Werte einzuhalten. Und natürlich muss man da immer schauen, inwiefern kann man da jetzt noch den Entwurf oder den Wettbewerbsgedanken, den wir da jetzt hatten, damit kombinieren und umsetzen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Also, dass es da nicht so standardmäßig aussieht wie ein standardmäßig zertifiziertes Haus.
Ja, ich finde, das hast du sehr schön beschrieben. Also diese Reibung, die entsteht aus individuellem Planungswillen und standardisiertem Vorschriften, die es einfach gibt. Ich wollte einmal fragen, ob einer von euch nochmal erklären kann, was bedeutet denn Zertifizierung? Weil das ist auch was, das wird immer so ein Begriff, der wird gedroppt. Was bedeutet das und warum ist das vielleicht auch problematisch, wenn man plötzlich nur noch mit zertifizierten Produkten oder Herstellern bauen darf?
Es gibt eine große Summe von Anforderungen an das Projekt, die beziehen sich nicht nur auf den energetischen Standard oder dann jetzt auch neu die CO2-Bilanzierung, sondern das geht dann eigentlich bis in Fragen des Betriebs des Gebäudes. Also wie viel Sauberlauffläche hat es denn an der Türe? Das sind jetzt alles Dinge, da ist jeder einzelne Aspekt für sich genommen sinnhaft und ganz viele von diesen Themen, die da drin stecken, wollen sowieso bearbeitet werden und auf viele von diesen Themen haben wir auch Antworten. Das alles steckt in der Zertifizierung drin. Also erstmal ist es vielleicht gar nichts Verkehrtes. Es ist wie so ein Tabellenwerk, das sicherstellt, dass man nichts vergisst, was einen guten und zukunftsfähigen Wohnungsbau ausmacht. Und gleichzeitig ist es aber ein Tabellenwerk, das einen auch erschlägt, eben weil es so breit aufgestellt ist und so umfangreich ist. Man ist also sehr damit beschäftigt, all diesen einzelnen Faktoren gerecht zu werden. Und was dabei die Gefahr ist, dass die Prioritätensetzung und die Schwerpunktsetzung im Projekt, das, was ein gutes Projekt am Ende ausmacht, verständlich macht, auch dann im Betrieb von so einem Haus, dass dieser Fokus auf der Strecke bleibt. Einfach weil man gießkannenmäßig irgendwie allen Aspekten gerecht werden muss. Also ich würde mal sagen, die Zertifizierung ist kein schlechtes Instrument. Man muss aber ganz schön viel Energie da rein investieren, das, was die Arbeit an einem Projekt ausmacht, nicht aus den Augen zu verlieren.
Ja, vielleicht können wir in dem Zuge auch direkt nochmal auf das Projekt an sich zu sprechen kommen. Vielleicht könnt ihr Jonas und Helen einmal so einen kurzen Einblick geben, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Einblick bekommen, was das Projekt eigentlich ausmacht. Also ich habe vorher gerade schon kurz einmal so die Grundrisse angerissen. Vielleicht könnt ihr einmal diesen Entwurfsgedanken, der hier auch schon so rumgeschwirrt ist, erklären. Also was war quasi der treibende Initialgedanken im Wettbewerb?
Ich kann ja mal anfangen und Jonas kann dann noch ergänzen. Genau, ich glaube, das Interessante an dem Projekt war, dass wir eigentlich das ganze Gebäude in so Schichten gedacht haben. Also dass wir eigentlich diesen Übergang von privaten Räumen zu öffentlichen Räumen, erstmal haben wir die beiden Schichten genau voneinander getrennt. Und dann zieht sich ja einmal durch unser Gebäude dieser Wandschrank nach Narnia, der die beiden Ebenen miteinander verbindet. Und für uns hat da eigentlich dieser Schrank, der wirklich auch an so einen Bauernschrank erinnert hat im Wettbewerb, dieses Potenzial, zum einen die Räume von, also die privaten und die öffentlichen Räume zu verbinden, aber gleichzeitig auch so eine Pufferschicht zu werden, in dem alle Räume sich befinden, die jetzt nicht einsehbar sind von der öffentlichen Seite. Wir haben auch eine Laubengangerschließung, also dadurch ist halt der öffentliche Bereich vorne, wo die Küchen sind, nochmal öffentlicher. Und dieser Schrank beherbergt dann die Bäder, aber auch Stauräume, aber soll auch gleichzeitig die Möglichkeit geben, dort zu arbeiten oder einfach all diese Nutzung nochmal zu integrieren, um dann eben durch diesen Schrank in diese private Welt, in der dann die Schlafzimmer sind, zu betreten. Genau, das war jetzt erstmal so vom Grundriss die Idee. Und dann von außen haben wir ein sehr generisches Gebäude. Und mit diesen Ausnahmen und Ausbrüchen, also wir haben ein großes Tor oder auch diesen Hochpunkt, der dann wirklich gezielt, also entgegen dieser durchstrukturierten Kiste, wie wir es auch manchmal sagen, diese Ausbrüche in der Gestaltung bekommt. Und genau, das ist dann auch wieder dieser Kontrast zu diesen ja komplexen Innenräumen, eigentlich dann wieder diese strukturierte Außenwelt.
Also vielleicht kann man eben so ein bisschen sagen, es gibt diese Schrankzone nach Narnia, ist dieses eine sehr stark narrative Element in diesem Gebäude. Das emotionale Element, was auch so ein bisschen so einen humorvollen Charakter hat, mit dem man versucht, diese ganze Privatsphäre-Thematik eben der Laubengangerschließung in den Griff zu bekommen, aber natürlich auch dieses ganz große Thema der kooperative Großstadt des atmenden Hauses. Also auch die Flexibilität und Schaltbarkeit funktioniert dann eben über diese Schrankzone, die sich ja durch alle kooperative Themen so ein bisschen und Projekte eben so ein bisschen durchzieht. Und dann im ganz starken Kontrast zu diesem emotionalen, narrativen Charakter eben dieses pragmatische, gerasterte Haus. Also so ein bisschen eigentlich diese zwei Gegensätze. Irgendwie, man schafft die ganze Wirtschaftlichkeit, man kann mit all diesen komplexen Rahmenbedingungen umgehen, weil es ein einfaches, ein strukturiertes Haus ist und trotzdem gibt es aber eben diesen warmen Moment, mit dem man diese ganzen Anforderungen versucht zu lösen.
Genau, und die Flexibilität ist natürlich auch ein ganz großes Thema, dass man natürlich immer auch die Räume zwischen den Wohnungen über den Schrank zusammenschließen kann. Ich glaube, das haben wir jetzt vorhin noch nicht erwähnt. Dabei ist das so zentral.
Könnt ihr noch mal sagen, wie viele Wohneinheiten ihr plant?
Ja, also wir haben jetzt gute 100 Wohneinheiten. Das steht noch nicht so 100% fest, weil noch nicht ganz klar ist, wie viele Wohneinheiten dann im Erdgeschoss sein werden. Aber wir werden wahrscheinlich so gute 100 Wohneinheiten insgesamt im Gebäude. Und die sind natürlich total unterschiedlich groß. Also es gibt Einzimmerwohnungen, Zweizimmerwohnungen, Dreizimmerwohnungen, Vierzimmerwohnungen. Dann gibt's ein paar Fünfzimmerwohnungen im Gebäude. Es gibt zwei große Wohngruppen eines Vereins, in dem Jugendliche und Kinder betreut werden. Es gibt ein paar Rollstuhlwohnungen und dann auch so ganz spannende Wohngruppensituationen einer Wohngruppe, die El Caracol heißt, die so eine Mischform haben von irgendwie so einer eigenen Wohnung und einer Wohngruppe. Also es gibt schon einen ziemlich starken Wohnungsmix und das war uns schon auch im Wettbewerb ein Anliegen, dass die nicht alle beieinander liegen, sondern dass wir auch bei den Wohngrößen und Typologien eine Durchmischung über die Geschosse und auf einem Geschoss herstellen können.
Christian, vielleicht kannst du noch mal sagen, du warst ja auch Teil der Jury als Sachpreisrichter. Es gab über 150 Einsendungen, 15 Vorschläge sind in die zweite Phase gekommen und dann hattet ihr euch ja entschieden, der Arge Wurzel 7 Menus für Pries den ersten Platz zu geben und es gab keinen zweiten Platz, aber zwei dritte Plätze, einmal für Pool-Architekten und Sophie Delhay. Warum hat das Projekt überzeugt? Kannst du das nochmal nacherzählen? Vielleicht auch, also die Juryprotokolle sind auch öffentlich, kann man einlesen, auch die Begründung, aber vielleicht kannst du nochmal kurz, soweit du darfst, aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, unbedingt. Also es gab sehr viele Projekte, die sich am Laubengang abgearbeitet haben. Und das ist ja schon das Tolle dann bei so einer Jury, wenn man dann in der Zusammenschau die verschiedenen Lösungsansätze sieht und merkt, wo die Potenziale liegen und aber auch die Schwierigkeiten. Und es war schon ein wichtiger Debattenpunkt, dass der Grundrissansatz, den ihr gerade beschrieben habt, mit der Schichtung des Grundrisses, dass der eine grundsätzliche Schwierigkeit, die der Laubengang mitbringt, einfach sehr souverän löst. Nämlich, dass es trotzdem Bereiche in der Wohnung gibt, in denen der Rückzug sehr gut funktioniert. Uns ist wichtig, dass es eine starke Möglichkeit gibt, auch für den Rückzug, sich zurückzuziehen, um dann eben auch aus einer positiven Motivation in die Gemeinschaft zu treten und gemeinschaftlichen Austausch zu pflegen. Und nicht, weil man quasi so zwangsvergemeinschaftet wird. Und diese Dualität von Gemeinschaft und Rückzug, das hat einfach mit dem Grundrisskonzept sehr überzeugend funktioniert. Das ist das eine. Und das andere ist, Freimondo jetzt mit über 100 Wohnungen ist ja mit Abstand dann unser größtes Projekt. Das, wenn es mal realisiert ist, sind es ja nochmal mehr Wohnungen, als wir jetzt schon im Bestand haben. Und die Ansätze der Serialität, die robusten Ansätze, die in dem ganzen Konzept stecken, lassen einfach schon erwarten, dass wir die Größenordnung an Wohnungen, dass das auch nochmal einen Unterschied macht in der ganzen Produktion.
Ich habe eine Nachfrage, die sich bezieht auf das Miteinanderlernen und auch Lernen aus schon den entstandenen Projekten. Weil du, also ne, ich glaube auch die, wir waren jetzt gerade bei der Juryentscheidung und was quasi der ausschlaggebende Grund war, etwas zu wählen. Du hast auch beschrieben, was euch quasi im Grundriss wichtig ist. Gab es Lernmomente aus diesen anderen Projekten, die mit in des Wettbewerbs ja machen und aber auch des Wettbewerbs den Bewertungsablauf eingeflossen sind? Und, also das ist der erste Teil der Frage, quasi gab es Lernen aus den alten Projekten? Und wie funktioniert das Lernen jetzt für euch gemeinsam? Weil wir sitzen jetzt ja quasi hier auch gemeinsam, weil ihr das Projekt gemeinsam macht. Also wie funktioniert quasi diese Wissensübertragung von einer erfahrenen Genossenschaft, in Anführungszeichen, mit jungen Architektinnen?
Ich fange mal an mit dem Lernen aus den alten Projekten. Dieser Lernprozess fließt ja erstmal in die Auslobung für den Wettbewerb. Und da gibt es verschiedene Gruppen, die ihre Impulse quasi so in die Auslobung bringen. Zum einen sind es natürlich die künftigen BewohnerInnen, also immer zum Grundstückszuschlag starten wir sofort eine Gruppe an Interessentinnen und arbeiten mit denen eben gerade in der ersten Phase sehr intensiv an grundsätzlichen Zielsetzungen, die das Projekt haben soll. Dann hat es natürlich solche Formate wie den Mitgliederdialog, den ich vorher schon angesprochen habe, wo wir mit allen Mitgliedern ein Stück weit im Austausch sind, wo soll denn künftig die Reise hingehen mit unseren Projekten, welche Schwerpunkte setzen wir. Und dann gibt's aber ganz besonders nochmal, und das ist eine kontinuierliche Arbeit, den Bauausschuss. Der Bauausschuss ist satzungsmäßig verankert, geht eben auch wieder zurück auf die Gründung der Genossenschaft, eben dass die Themen von Planungs- und Bauprozessen, Themen der Architektur besonders verankert sind. Und der Bauausschuss speist sich aus Mitgliedern, aus dem Vorstand, aus dem Aufsichtsrat, also so aus den Gremien der Genossenschaft, aber eben auch aus den einzelnen Projektausschüssen. Die Projekte werden begleitet von Architektinnen, die eben nochmal von außen drauf schauen, ob das, was in den Projekten im Alltag, im Alltagsgeschehen passiert, im Planungsgeschehen passiert, ob das zu den grundsätzlichen Zielen der Genossenschaft passt oder ob man da an manchen Stellen nachsteuern muss. Das heißt, es gibt Wissen aus allen Projekten, das dann nochmal in den Bauausschuss fließt. Und der Bauausschuss arbeitet mit an der Auslobung eines Wettbewerbs. Also und so ist quasi sichergestellt, dass alle Erfahrungswerte aus den einzelnen Projekten dann eben auch in eine neue Auslobung münden. Also das ist jetzt mal so der organisatorische Rahmen. Und da spielt natürlich das Thema des atmenden Hauses, was wir eigentlich seit dem ersten Projekt in unterschiedlichen Spielarten verfolgen und untersuchen, eine ganz entscheidende Rolle. Also so, wie können Wohnungen verschalten werden? Wie funktioniert das im Alltag? Was hat sich bewährt? Was muss man an manchen Stellen vielleicht auch anders aufsetzen? Das ist dann über diese Arbeit schon ein Stück weit mit vorgeprägt.
Wollt ihr, Jonas und Helen, vielleicht den leeren Teil aufs Projekt jetzt bezogen ein bisschen erklären?
Also ich meine, wir haben uns natürlich auch mit der KOGRO und mit diesem Thema des atmenden Hauses natürlich schon im Wettbewerb beschäftigt. Und auch dann erkennt man ja, wie sich die Projekte sozusagen weiterentwickelt haben und was da so Themen werden. Also was ja zum Beispiel so ein Fakt ist, der bei Freihampton schon so war, dass es eben dieses Zimmer gibt an den Treppenhäusern. Also wenn ich sozusagen ein Zimmer habe am Treppenhaus oder an einem Laubengang, dann bin ich eben nicht immer nur gezwungen, und das war ja auch Teil der Auslobung von Freimundo, dieses Zimmer zu einer Wohnung zuzuschalten, sondern kann das eben auch zur Gemeinschaft zuzuschalten. Also da, glaube ich, war einerseits viel Vorarbeit der KOGRO schon in der Auslobung eigentlich vorhanden, die man sich so ziehen konnte. Und genau dieses Feedback bekommen wir natürlich immer wieder. Also wir haben wöchentlich oder alle 2 Wochen relativ klassische BauherrInnen schon fix, wo wir natürlich Rückmeldungen bekommen. Und dann gibt's eigentlich was ganz Schönes, eben dieses zweite, ich will es jetzt nicht die Kontrollinstanz nennen, sondern vielleicht eher nochmal so eine Inspirationsinstanz für uns, dass es den Projektausschuss gibt. Also es gibt sozusagen ein Gremium von Menschen der KOGRO. Da sitzt dann zum Teil eben auch Juliane Greb zum Beispiel drin, die ja mitverantwortlich war für das Sanremo-Projekt und damit ja auch viel Erfahrung mit reinbringt, die sich wiederum alle unsere Sachen einmal anschauen und uns dann ein Feedback über unsere BauherrInnen schon fixe eigentlich vermitteln. Und das ist natürlich eine ganz große Hilfe.
Du hast vorher gesagt, man kann sich das Wissen so ziehen von der KOGRO. Was heißt das genau?
Also ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel in der Auslobung das Thema der Wohnküchen. Also es wurde ganz klar eigentlich diese Idee aufgebracht, mindestens 50%, glaube ich, der Wohnungen sollen eine Wohnküche haben. Und wenn diese Wohnküche weniger als 18 Quadratmeter groß ist, ich glaube, es ist laut BAIBO, dann kann jede Wohnung ein Individualzimmer mehr haben. Das heißt, eine 3-Zimmer-Wohnung hat wirklich 3 Individualzimmer und die Wohnküche und eben nicht 2 Individualzimmer und einen großen Wohnbereich. Das bedeutet, dass dieses zusätzliche Individualzimmer natürlich auch als Wohnbereich genutzt werden kann. Aber wenn ich vielleicht mal einen Engpass habe, irgendwie, dann kann ich dieses Zimmer auch anders nutzen, als Gästezimmer, als weiteres Kinderzimmer, als weiteres Schlafzimmer. Und das ist natürlich eine Vorarbeit, die geleistet wurde in der Auslobung, die man einfach nur lesen musste. Wir waren teilweise überrascht, dass es so viele Beiträge auch gab, die darauf gar nicht reagiert haben, weil wir das eigentlich als spannenden Punkt fanden. Und das ist einfach ein Zimmer pro Wohnung mehr, mit dem man ja auch schalten kann, oder? Oder mit dem man arbeiten kann in diesem Tetris-Prinzip des Schaltens. So ein Fakt vielleicht.
Also ich kann jetzt vielleicht einmal kurz sagen, wieso ich das so dezidiert nachgefragt habe, weil was ich ganz spannend finde, ganz grundsätzlich als eine Beobachtung, vielleicht auch eine Spiegelung für euch, GoGro hat einfach wahnsinnig gutes Material. Es ist auf der Webseite alles krass gut aufgearbeitet, ihr habt zu allen Sachen irgendwie ein Handbuch, man kann total viel nachlesen, also auch für alle, die jetzt zuhören und Lust haben, tiefer einzusteigen, kann ich nur empfehlen, auf die Website zu schauen. Auch zum Projekt, na, man kriegt quasi so ein Handbuch durchgeschickt, wo halt mega viele Informationen auch drin sind. Also quasi nochmal auch an dich, Christian, die Frage, also ist es, wieso macht ihr das? Also ist euch das bewusst, was für ein Wissen ihr inzwischen vielleicht auch schon angesammelt habt, an wie sieht eine gute Wohnung aus? Was ist Bauqualität heute, dass ihr das macht, oder ist es aus anderen Gründen entstanden, dass ihr so eine tolle Doku macht?
Also so aus der Haltung heraus, dass jedes gebaute Projekt auch ein Beitrag ist zum Diskurs über den qualitätvollen Wohnungsbau, ist es dann eigentlich selbstverständlich, dass man diese Dinge auch versucht zu teilen und eben wirklich diesen Diskurs um den Wohnungsbau anzuregen. Also das hat schon eben wieder mit diesem Selbstverständnis aus der Gründung heraus zu tun. Und wir glauben halt auch, wenn wir unseren Kenntnisstand teilen, nur dann entwickeln sich natürlich auch die Beiträge so weiter, wie wir uns das erhoffen würden. Also so, man merkt es einfach schon, dass in dem Wettbewerb in Fraimondo sehr viele Beiträge dabei waren, die sehr interessant mit dem umgegangen sind, was uns umtreibt. Viel mehr, als das in den Wettbewerben vorher der Fall war. Also wir profitieren natürlich auch davon, dass wir da quasi in einen Diskurs oder in einen Austausch treten.
Das ist vielleicht auch eine gute Anregung für Bauherrinnen und Bauherren, dass man eben doch schon eine große Steuerungsmacht hat über eine gute Ausschreibung. Also kann man vielleicht auch mal so mitgeben. Ich hoffe, uns hört jemand, für den das relevant ist.
Nee, das ist ganz bestimmt so, oder? Weil in der Auslobung ganz viele grundsätzliche Fragen beantwortet sein müssen, wenn man denn den Wettbewerb und das, was da rauskommt, auch ernst nehmen will. Und das hilft einem total dann auch über die verschiedenen Stadien des Projekts, dass man am Anfang sich klar gemacht hat, wohin die Reise gehen soll. Und eben die Grundlagen aufgearbeitet hat.
Ich finde, das merkt man auch total im Zusammenarbeiten. Also ich habe oft das Gefühl, dass ihr als GoGro oder auch jetzt vor allem mit dem Projektausschuss immer mal wieder so voll erfrischend, so augenöffnend eigentlich uns darauf verweist, dass wir doch wieder zum Wettbewerb zurückgehen. Weil man sich natürlich irgendwie, wenn man halt anfängt, da irgendwie in die Details zu gehen, die hatten es vorhin erwähnt, mit diesen Zertifizierungen, kommt man natürlich zu so anderen Lösungen, aber oft ist dann eben auch eure Seite, Christian, die Instanz, die dann sagt, nein, wir wollen zurück zum Wettbewerb, weil im Wettbewerb war eigentlich schon die Lösung da. Und irgendwie finde ich, das ist eigentlich was ich bei anderen Büros, in denen ich gearbeitet habe, oder Projekten, eigentlich manchmal gar nicht mehr so der Fall war. Also, dass man einfach von dem Wettbewerb so weit entfernt war, weil man immer so pragmatische Lösungen getroffen hat. Aber hier ist es wirklich so, dass man alles dafür gibt, dass es so wird, wie bei der Ausschreibung eigentlich schon erwähnt war.
Wie schaut denn die konventionelle oder etablierte Branche auf euch alle? Weil das ist ja auch was wir ganz oft thematisieren, auch mit der Community und so. Es gibt einfach in Deutschland so ein paar, so wird's halt gemacht. Im Moment ist es, naja, sozialer Wohnungsbau oder Wohnungsbau ist eine Gebrauchsarchitektur, die ist nicht architektonisch herausragend. Junge Büros bauen nichts Großes. Wenn du es nicht schon mal gemacht hast, wirst du es jetzt bei uns bestimmt nicht das erste Mal machen. Zeig uns erstmal, dass du es schon 10-mal gemacht hast. Dann darfst du. Also diese ganzen Glaubenssätze, nennen wir es mal so, dagegen arbeitet ihr ja an mit dem, was ihr tut. Wie erlebt ihr das? Wie wird auf euer Projekt, eure Vorhaben geblickt?
Also ich kann vielleicht mit dem Austausch mit der Stadtverwaltung starten. Da habe ich den Eindruck, dass die Debatten, die wir anstoßen, auch gerne aufgenommen werden. Das war vielleicht nicht immer so, aber das hat sich in diese Richtung entwickelt und das ist jetzt auch in Freimundo so, wo wir über die Schwierigkeiten sich verändernbaren Wohnung, des atmenden Hauses und den Auflagen aus der Wohnbauförderung einen sehr, sehr fruchtbaren Dialog führen. Da gibt es jetzt ein Format, das sind die Wohnlabore, wo die Stadt München eben auch versucht, dieses enge Korsett, dieses enge Förderkorsett ein Stück weit aufzuweichen. Und das ist ein sehr, sehr guter, sehr gutes Miteinander, ein sehr guter Austausch. Also an der Stelle würde ich sagen, wird das, was wir machen, sehr geschätzt. Ansonsten, das sieht man ja, wenn man nach offenen Wettbewerben guckt, also das grundsätzliche Format findet jetzt nicht so wahnsinnig viele Nachahmer im Wohnungsbau. Da würde ich jetzt mal sagen, blicken viele interessiert auf das, was wir so machen, aber überhaupt nicht mit der Idee, dass man das vielleicht auch übernehmen könnte. Ich war mal auf einer Diskussionsrunde mit Bayerischen Hausbau eingeladen und wir haben uns da auch darüber unterhalten, wie wir Projekte angehen und welche Zielsetzungen wir verfolgen. Und da ist schon klar geworden, das bleibt irgendwie in der Wohnungsproduktion vielleicht auch ein Stück weit ein Kuriosum oder etwas, wo man sagt, okay, davon gehen Impulse aus, davon können wir im Resultat was mitnehmen, aber die einzelnen Schritte, die ihr geht, die wären für uns undenkbar. So. Das glaube ich, ist schon noch sehr, sehr weit verbreitet. Und ich meine, man sieht das ja auch, oder? Dass der Standard, die Konvention, das ist, was im Wohnungsbau noch immer die Masse macht. Und das ist ja ein Stück weit auch richtig. Und die Rolle, die jetzt vielleicht Genossenschaften im Allgemeinen und auch einnehmen, dass sie da sich als Impulsgeber verstehen, dass Dinge ausprobiert werden, einfach weil das genossenschaftliche Modell auch dieses dialoghafte Entwickeln von dem Konzept ermöglicht. Das ist schon etwas, worauf sich die Wohnungsbaulandschaft ein Stück weit eingelassen hat oder diese Rolle akzeptiert. Aber noch immer nicht so, dass sie Dinge dann da standardmäßig auch übernehmen würde oder mit weiterentwickeln würde. Also ich würde mal sagen, der Diskurs wird geschätzt, aber bleibt auch als solcher stehen.
Ja, eine ganz schnelle Rückfrage dazu. Wo siehst du deinen Hebel, dass sich das ändert, dass das mehr wird, dass so nach eurem Modell in Anführungszeichen gebaut wird oder gebaut werden könnte?
Ich glaube, es gibt eine Reihe von Förderungen. Wir bewerben uns gerade zusammen mit den Architektinnen auf eine neue Förderung, die der Bund auflegt, wo Pilotprojekte zusätzlich gefördert werden. Also ich glaube, in dem Rahmen entsteht eine weitere Sichtbarkeit und die hilft am Ende schon auch, dass Dinge eben wahrgenommen werden, weitergetragen werden und miteinander verhandelt werden.
So, jetzt nochmal Jonas und Helen. War die Reaktion auf euren Gewinn? Was ist euch da so entgegengeschlagen? Ich kann ja nur sagen, ich war ja auch in deiner Nähe und wir haben ja alle nur gedacht, wow, krass, cool, aber auch, oh, jetzt müssen die diese vielen Wohneinheiten bauen. Und dann ist es ja immer, es gibt ja diesen Gibberish, der in der Architekturbranche verbreitet ist, ne, der so, was, die machen das jetzt? Die haben ja noch gar nichts gebaut. Also es gibt ja so dieses nach vorne sprechen, dann gibt es die Gerüchte, dann gibt es die Baunetzkommentare. Also auch wird er ja schnell konfrontiert mit viel Positivem sicherlich, aber auch ein, zwei Breitseiten. Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz.
Ja, ich erinnere mich irgendwie gerade an den ersten Besuch bei euch in der Kogro, dass wir standen noch so davor, so was denken die jetzt, wir sind halt hier 6 Kinder gefühlt noch, nein, ich meine, ja, aber dann sind wir einfach reingekommen und irgendwie es war so auf Augenhöhe und so, also so normal, also es war wirklich irgendwie eine schöne Erfahrung, dass wir von der Kogro da so direkt so ernst genommen wurden und irgendwie gab es da so ein Interesse und ich glaube, wir haben uns alle irgendwie gefreut. Und genau daran erinnere ich mich erstmal. Und dann natürlich irgendwie so diese ersten Momente, es war wie so, also ich weiß nicht, ob ich es bis jetzt schon realisiert habe, was da passiert ist, aber ich glaube, es war für uns alle ziemlich, hat uns ziemlich umgehauen.
Absolut, ja. Ich erinnere mich da auch noch gut, als wir gemeinsam antanzen durften sozusagen und alle wahrscheinlich die Nacht vorher kaum geschlafen hatten, weil wir uns ja auch gar nicht sicher waren. Werden wir da beauftragt oder irgendwie baut es vielleicht doch jemand anders? Und da macht man sich natürlich Gedanken und dreht sich im Kreis, ob das alles so klappt. Aber natürlich, ja, das war natürlich der absolute Wahnsinn, als wir da diesen Anruf bekommen konnten. Und das kann man am Anfang ja gar nicht begreifen, was das jetzt bedeutet, wirklich in so einem Moment. Da ist man irgendwie erstmal aus dem Häuschen, dann fällt vielleicht irgendwie auch so ein extremer Ballast erstmal ab, weil man vielleicht auch merkt, so okay, man hat jetzt vielleicht die Möglichkeit, sich zu finanzieren, weil mit irgendwelchen kleinen Umbauprojekten oder so funktioniert das ja bei vielen jungen Büros eigentlich irgendwie nur so halb. Und natürlich kommt dann aber schon auch so diese Realität irgendwann so, was bedeutet das jetzt für uns eigentlich und wie geht das jetzt los? Also das war schon irgendwie eine spannende Zeit jetzt so, dieses letzte Jahr ja eigentlich schon. Und ich glaube, was man schon auf der dazu sagen muss, das ist ja eine extreme Wertschätzung, so ein Wettbewerbsgewinn. Und gerade als junges Büro bekommt man die ja eigentlich kaum, weil man ist irgendwie in der Fachpresse nicht vertreten. Irgendwie man hat, wenn dann vielleicht private Bauherrschaften, die sich gar nicht damit beschäftigen. Und das ist natürlich jetzt schon, also es ist natürlich auch ein total schönes Gefühl, da jetzt einfach mal anerkannt zu werden, dass die Gedanken, die man sich gemacht hat, irgendwie da vielleicht so einem positiveren, besseren beitragen.
Also ich glaube auch die, was ihr vorher beschrieben habt, ne, so reinzukommen oder diese Kollaboration zu haben, die auf Augenhöhe ist, ist glaube ich das, was am meisten ausmacht oder zumindest ist das auch meine Erfahrung aus Zusammenarbeiten mit anderen. Egal, was drumherum gesagt wird, solange quasi diese Kernzusammenarbeit eine gute ist, kann man auch über das Außen drumherum hinwegsehen. Ja, vielleicht könnt ihr auch noch mal kurz einen Einblick geben, weil das heißt ja, wie Katharina das vorher gesagt hat, ne, so wow, okay, jetzt müssen wir das bauen. Es ist ja gar nicht nur die Herausforderung des Bauens, sondern ihr seid ja quasi oder wart wahrscheinlich parallel damit konfrontiert, dass ihr infrastrukturell als Büros erstmal euch aufbauen musstet. Also könnt ihr vielleicht auch einmal kurz einen Einblick geben, was das für euch als AGE, also auch, ihr seid ja quasi zwei Büros, deswegen sind wir so viele heute. Was hat das denn für euch als junge Architektinnen geheißen, die jetzt auf einmal so richtig auch diesen Orga-Shit in Anführungszeichen hinkriegen
also
mussten?
Also ich könnte da anfangen vielleicht. Genau, für uns war das ja so, dass Mirko, Markus und ich, wir waren ja eigentlich alle irgendwie beschäftigt. Wir waren in Büros tätig oder Mirko hat ja das Referendariat gemacht. Und dann hieß es so, okay, also jetzt gibt's die Möglichkeit, wir gründen jetzt das Büro, aber halt nicht mit dem Ziel, das Büro zu gründen so richtig, weil es war einfach ein Mittel zum Zweck. Wir mussten halt so schnell wie möglich einfach funktionieren und so schnell wie möglich eigentlich professionell funktionieren. Und innerhalb von, keine Ahnung, einem halben Jahr diese ganzen Schritte, die man ja eigentlich sonst wahrscheinlich irgendwie ein bisschen langsamer und gemächlicher machen kann, mussten wir da einfach schnell lösen. Und natürlich gehören da so Sachen zusammen wie Steuernummer beantragen, diese Versicherung, die natürlich bei dem Projekt auch relativ hoch sind, ziemlich schnell einfach abzuschließen. Dann irgendwie Verträge untereinander, also wir drei, dann die Verträge mit der AGE, zu überlegen, wie arbeiten wir in der AGE zusammen, wie schaffen wir das als gleichberechtigtes Team mit 6 Personen überhaupt, in so einem Kollektiv so zu arbeiten, wer kann was gut. Ich glaube, das waren all diese Fragen, die wir da ziemlich schnell lösen mussten, um ziemlich schnell professionell da arbeiten zu können, weil es ja wirklich auch direkt losging. Es gab ja kaum Zeit, um da ja sich zu sortieren, weil das ist ja auch das Thema der Kogro, dass die natürlich auch mit einem Tempo da reingehen. Und ich denke, jetzt sind wir so ein bisschen über dem Berg, aber eigentlich denkt man das immer nur, dann kommt wieder irgendwas.
Aber hattet ihr jemanden, der euch dabei geholfen hat oder war das, also wusstet ihr, was zu tun ist?
Tatsächlich, also für uns vor Wurzel 7 war es natürlich Menu Surprise, die uns da irre unterstützt haben, weil die natürlich da ein Jahr vorher oder 2 Jahre vorher das alles schon durch hatten und uns total viel da an die Hand nehmen konnten, auch bei so, keine Ahnung, ja, wie lange Prozesse dauern überhaupt, wie lange dauert es, bis eine Partnerschaft eingetragen ist oder so. Also es sind ja alles Sachen, die du ja dann einmal machst. Aber ich glaube, da haben wir uns untereinander total unterstützt. Und natürlich bringen 6 Leute auch alle irgendwie 6 Netzwerke mit. Und das merkt man dann in solchen Situationen, wie viele Leute man eigentlich kennt, die einem auch immer gerne helfen. Also ich finde, es ist eher der Fall, dass Leute viel und gerne helfen und beraten. Und ja, man war da schon aufgehoben in diesem Tornado.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat dann natürlich auch ganz gut geklappt, dass so ein paar Strukturen schon vorhanden waren, dass es auch gewisse Vorlagen schon gab, die wir irgendwie gemeinsam nutzen konnten. Und ich meine, wie startet man in sowas? Irgendwie ist es natürlich immer learning by doing. Irgendwie, man lernt halt nicht im Studium, was der Unterschied ist zwischen einer GmbH und einer Partnerschaftsgesellschaft oder wie man jetzt genau die Steuer macht. Aber irgendwie kommt man da schon rein und ich glaube, so der wichtigste Faktor ist vielleicht so ein bisschen Kommunikation. Also wie vielleicht in einer guten Liebesbeziehung. Immer wenn es ziemlich stressig wird, dann sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr miteinander reden und sich aussprechen, wie es uns gerade gegenseitig sozusagen gerade geht, wo der Schuh drückt. Und dann klappt das irgendwie schon. Und das war dann eigentlich auch so unser Anliegen am Anfang, dass wir dann zu 6 ein Wochenende gemeinsam verbracht haben und überlegt haben. Also wir kannten uns ja teilweise besser, teilweise aber auch noch nicht so super gut. Und wer sind wir überhaupt irgendwie? Wovor haben wir totale Angst? Also jeder von uns persönlich und gemeinsam, worauf freuen wir uns? Wo sind unsere Stärken und unsere Schwächen? Und dann haben wir auch versucht, daraus eigentlich so ein Konstrukt aufzubauen, dass wir eigentlich alle so auf einer Ebene arbeiten und es gibt dann gewisse Rollen wie eine Moderation oder Taskforces und man erarbeitet Dinge und dann gibt's eben immer wieder so diesen gemeinsamen runden Tisch. Der findet jetzt gerade bei uns immer am Donnerstagnachmittag statt, wo wir uns eben zusammensetzen und einfach alle Themen sozusagen einmal besprechen und alles gemeinsam einmal entscheiden.
Kontextur, der Beziehungs- und Bildungspodcast.
Genau.
Nee, aber ich finde es gut, dass ihr das jetzt nochmal so den Einblick gegeben habt, weil ich glaube, das fällt total oft unter den Tisch, dass es dann oft auf diese vermeintlich einfachen oder selbstverständlichen Dinge auch so runterkocht, ne? Wie spricht man miteinander, wie löst man Probleme und so. Also ja, mega schön und danke nochmal für diesen Einblick. Sehr gut. Ich glaube, wir biegen jetzt so ein bisschen in die Schlussrunde ein. Und zwar so ein bisschen mit der Frage, wie geht's mit dem Projekt denn weiter? Ne? Wir sind jetzt so unterschiedliche Stufen durchgegangen, vom Wettbewerb über ja die ersten Arbeitsprobleme in Anführungszeichen oder Arbeitsrealitäten und wollen gern noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Was sind so die nächsten Herausforderungen und was sind vielleicht auch die nächsten größeren Schritte? Bis wann wird dieses Projekt fertig? Fragezeichen. Also vielleicht kann Christian noch mal so kurz einen Ausblick geben, was die nächsten Phasen sind, die auf euch zukommen.
Die ganze Arbeit am Projekt dreht sich natürlich um den Schwerpunkt des atmenden Hauses, oder? Wie können die Wohnungen verschalten werden? Wie können die wachsen und schrumpfen? Das ist eine ziemlich große Frage, die in den einzelnen Phasen des Projekts dann sich unterschiedlich darstellt. Im Moment ist es eben die Frage, wie ist es vereinbar, diese Veränderbarkeit der Wohnung mit den Regularien der Wohnraumförderung. Also es ist quasi so auf einer entwurflichen legislativen Ebene irgendwie ein großes Thema, dass wir da drauf schauen. Und im Weiteren wird es dann einfach darum gehen, dass man auch die einzelnen Bauteile, die da dran maßgeblich beteiligt sind, die Türen weiterentwickelt. Und da versuchen wir eben gerade auch über ein Forschungsprojekt an diesen Türen zu arbeiten, die Türen als vielleicht am Ende sogar als Produkt weiterzuentwickeln. Es wurden gerade die ersten Vorläufer quasi, die es in San Remo gab, mal gemessen. Da haben wir noch mit normalen Wohnungseingangstüren gestartet und dann im Laufe des Betriebs die Türen weiterqualifiziert. Die wurden jetzt mal gemessen, schalltechnisch nochmal bewertet und um irgendwie das, was es an Erfahrungswerten schon hat, nochmal so auszuwerten als Grundlage für die nächsten Schritte. Da werden dann Türen auch irgendwie mal in den Prüfstand gehen, werden mit zusätzlichen Elementen ausgestattet. Also da geht's dann um die Weiterentwicklung von solchen Dingen. Und parallel hat's ja das ist jetzt nicht nur die Zusammenarbeit mit der AG, sondern parallel hat's ja auch eine relativ große BewohnerInnengruppe, die sich dieses ganze Modell des Admenten Hauses gerade genauer anschauen. Und wir haben zusammen jetzt, sagen wir mal, so Grundlagen entwickelt, wie denn dann die Wohnungen auch vergeben werden an Leute, die potenziell auf eine größere Wohnung hoffen und Leute, die sagen, ich brauche sie jetzt gerade in der Größe und werde aber dann auch wieder Räume abgeben wollen. Wie machen wir denn das zusammen? Wie vereinbaren wir denn da auf Dauer eine gemeinsame Beweglichkeit und wie schaffen wir es mit der Ressource, die jetzt da planerisch geschaffen wird, dann auch im Alltag umzugehen? Das ist auch ein großer Schritt, der in den nächsten Monaten passieren wird, oder? Dass die einzelnen Einheiten vergeben werden. Und wenn dieser Prozess gut gelaufen ist, abgestimmt ist, dann geht's auf die Zielgerade mit der Genehmigungsplanung. Und dann werden wir den Bauantrag einreichen. Das wird hoffentlich so im Frühjahr passieren. Und naja, wir hoffen dann schon, dass der ganze weitere Planungsprozess, die Werkplanung und der Bauprozess dann zu einer Fertigstellung irgendwie Ende 27 führen und das Haus dann Anfang 2028 bezogen werden kann. Wenn man das jetzt so sagt, das ist nicht mehr weit weg. Für die künftigen Wohnenden ist das natürlich noch ultra weit. Und so, das ist, je nachdem, mit wem man drüber redet, oder, sind das wahnsinnig lange Prozesse. Ich glaube, unsere gemeinsame Perspektive drauf ist, dass es eigentlich eher sportlich bleibt.
Wenn ich jetzt auch gerne in das Freimundo einziehen wollen würde, kann man weiterhin, man kann ja weiterhin in die Genossenschaft eintreten, Anteile zeichnen. Ist schon alles weg oder, also das findet man auch auf der tollen Webseite?
Nein, es sind noch nicht alle Wohnungen vergeben. Jetzt sind es ungefähr zwei Drittel der Wohnungen sind vergeben. Wir wollen auch gar nicht in so einem frühen Projektstadium schon alle Wohnungen an den Mann bringen. So eine Belegung muss ja irgendwie passen, was die Wohnungsgröße betrifft, aber auch was Förderkriterien, Einkommenssituationen betrifft. Und das sind ja alles Dinge, die müssen relativ lang vor Bezug abgeschätzt werden. Da geht ja auch jeder Einzelne ein Stück weit eine Wette ein, dass das, was er sich heute vorstellt, dann auch in 2, 3, 4 Jahren so eintritt. Und natürlich gibt es da Veränderungen. Und wir wollen auf diese Veränderungen auch ein Stück weit reagieren können. Und deswegen belegen wir das Haus eben nur sukzessive. Aber die Nachfrage ist groß und interessanterweise auch die informierte Nachfrage nach so einem Angebot, dass sich Wohnungen verändern können und vor allen Dingen, dass ein Projekt versucht, eine Antwort zu geben auf die Frage, wie wohnen wir ressourcenschonend und wie wohnen wir klimabewusst und wie können wir unser Alltagsleben so gestalten, dass das auch ein Stück weit zukunftsfähig ist. Also die Leute fragen schon ganz gezielt auch nach diesen Dingen, auf die das Projekt eine Antwort zu geben versucht.
Und gleichzeitig gibt's ja vielleicht so eine der größten Fragen, an denen wir gerade noch so dran sind. Und das ist natürlich so diese Kostenoptimierung. Also wir haben ja vorhin schon über eigentlich so diese Big Points gerade gesprochen. Wie schaffen wir eigentlich einen möglichst geringen CO2-Ausstoß auf der einen Seite und möglichst geringe Mieten auf der anderen Seite, immer noch natürlich vor diesem forschenden Hintergrund des atmenden Hauses. Und da ist es jetzt schon auch gerade so, dass es eigentlich nicht mehr dieser klassische lineare Prozess ist, dass wir uns zum Beispiel erst in Leistungsphase 6, 7 sozusagen die Preise einmal einholen, um genauer zu wissen, was kostet denn unser Haus, sondern dass wir da schon auch merken, da ist die Industrie uns vielleicht auch gerade einen Schritt voraus. Das heißt, wir haben jetzt erste Preise für den Holzbau auch angefragt, die so langsam eintrudeln, um eigentlich zu checken, schaffen wir eben dieses Verhältnis, das wir gerade aus Holz und Beton haben überhaupt. Und ein weiterer Punkt ist vielleicht auch noch so diese genaue Konstellation der Wohnungen. Also ich habe das ja vorhin kurz erwähnt mit diesen 18 Quadratmeter Wohnküchen zum Beispiel, dass wir jetzt anfangen wollen, in München einmal den Grundriss im 1:1 aufzutapen auf den Boden, sodass wir uns überhaupt mal klar machen, hey, das funktioniert, die Küche ist gut mit diesen 18 Quadratmetern. Da sitzen wir gerne hoffentlich in Zukunft gemeinsam drin oder da müssen wir noch nachsteuern. Also diese Themen sind jetzt natürlich in nächster Zeit auch wichtig.
Ja, auf das freue ich mich auch total. Und auch auf die Prototyp-Küche, oder? Also es gibt bald eine erste Küche, die dann hoffentlich in allen Wohnungen eingebaut wird, in der so die ganze Kücheninfrastruktur geballt in 5 Elementen einmal untergebracht ist, damit der Raum ansonsten relativ frei möblierbar bleibt. Also da werden dann Dinge auch sehr schnell ganz, ganz konkret. Und ich hoffe, dass das dann auch die Bereitschaft, gerade wenn wir jetzt nochmal über die Belegung der Wohnungen sprechen, die Bereitschaft erhöht, im Haus, falls diese Flexibilitäten an der Wohnung und um die Wohnung nicht ausreichen, dass da eine Bereitschaft besteht, schnell umzuziehen. Einfach weil ich so das Lästigste und Schwierigste bei einem Umzug oder die Küche in der Wohnung lassen kann. Ich gehe in eine andere Wohnung und habe dort wieder die gleiche Küche. So, also dass eben diese Verschaltbarkeit der Wohnungen und die Veränderbarkeiten im Haus insgesamt, dass das nochmal weiter begünstigt wird. Und eben durch das Auftapen der Grundrisse, durch das Zeigen, wie könnte denn diese Küche funktionieren, das sind gerade sehr spannende Diskussionen mit allen Beteiligten.
Ja, mega gut. Wir sind gespannt. Den Prototypen, den ihr taped, wo wird es den geben?
Wir suchen gerade noch eine Halle. Habt ihr einen Vorschlag?
Na, vielleicht kann man ja mal gemeinsam überlegen oder jemand von den Zuhörerinnen weiß auch was und kann was vorschlagen. Das ist natürlich auch toll, wenn viele Leute das sehen. Also na, Thema Diskurs und was heißt Wohnraum heute? Also vielleicht schafft ihr das ja auch irgendwie in einer gewissen Art von Öffentlichkeit zu machen. Fände ich zumindest super toll. Klingt super spannend. Bin gespannt auf eure nächsten Schritte. Und vielleicht machen wir oder schaffen wir auch nochmal einen Check-in. Also ist ja noch ein bisschen Zeit bis 2028, wo wir nochmal sprechen, wie sich's weiterentwickelt hat und wie es euch damit geht und wie sich vielleicht auch die Zusammenarbeit weiterentwickelt hat. Und was ihr noch alles auf eurem Planungsweg dazugelernt habt, würde mich sehr, sehr freuen. Katharina, Schlusswort.
So, ich habe nur noch eine letzte Frage. Wann kommt der nächste Wettbewerb? Gibt's da schon was? Also denkt ihr schon drüber nach? Ist schon was in Planung?
Naja, erstmal war das Projekt jetzt in der Größenordnung für uns schon auch nochmal ein Schritt hier in der Geschäftsstelle. Den verdauen wir gerade noch. Das bedeutet ja auch immer, oder wir halten die Häuser ja im Bestand und gestalten dann den Betrieb der Häuser mit. Das bedeutet ja, dass die Weiterentwicklung jetzt im Neubauteam, dass da jetzt auch eine Weiterentwicklung bei der ganzen Hausbetreuung passieren muss. Das schauen wir uns jetzt gerade noch an. Aber natürlich wird die Stadt München in nächster Zeit wieder Grundstücke ausschreiben und wir schauen schon ganz genau drauf, welche Grundstücke das sind und ob wir uns dazu trauen, uns wieder zu bewerben. Und natürlich muss man aber auch gucken, es ist schon immer gut, wenn zwischen den Projekten auch ein bisschen Abstand bleibt. Wir haben jetzt hier die These aufgestellt, dass eine optimale CO2-Reduktion auch über eine sinnvolle und relativ dichte Belegung über die ganze Zeit des Hauses passiert. Und eigentlich wäre es schon toll, den Betrieb des Hauses jetzt von Freimondo ein Stück weit auch weiter kennenzulernen, bevor wir in ein nächstes Projekt gehen. Und die langen Laufzeiten, oder bis dann so ein Haus aber denn auch dasteht, bis man erste Erfahrungswerte sammeln kann, machen das aber auch fast unmöglich. Wir wollen ja auch weiterkommen. Also wahrscheinlich gibt's schon ein nächstes Projekt, bevor Freimondo auch bezogen ist.
Super. Also das heißt, alle können die Augen offen halten, was ihr macht, auf eure Webseite schauen und weiter dazulernen, hoffentlich auch von euch und von allen Dingen, die ihr bisher schon gemacht habt. Und ja, danke euch für eure Zeit, mit uns zu sprechen. Es war super spannend. Ich habe viel dazu gelernt und ich hoffe, alle, die zuhören, haben das auch gemacht und klicken auch auf die Links. Wir machen wie immer eine Sammlung von den Dingen, die ihr erwähnt habt. damit andere auch von dem profitieren können, was ihr bisher zusammengetragen und erarbeitet habt. Und damit wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende und wir hören uns bald wieder, hoffe ich. Tschüss.
Danke für die Einladung. Tschüss. Ciao.
Danke.
Tschüss. Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!